Herzlich willkommen zu Legal Leading, der Arbeitsrechtsguide. Ich bin Katharina Körber-Riesack.
Und ich bin Julia Berger.
Wir sind Rechtsanwältinnen bei der Körber-Riesack Rechtsanwalts GmbH und bieten in diesem Podcast Einblicke in aktuelle Themen und Fragestellungen des Arbeitsrechts. Fundiert, verständlich und auf Augenhöhe.
Dabei blicken wir über das Juristische hinaus, betrachten auch gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Zusammenhänge.
Schön, dass Sie dabei sind. Willkommen zu einer neuen Folge von Legal Leading, der Arbeitsrechtsguide. Eigentlich wollten wir diesen Monat ein bisschen früher dran sein, weil wir ganz aktuell das neue Regierungsprogramm besprechen wollten, aber leider hat mir die Influenza hier einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber jetzt sind wir ja da, Julia.
Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen zu unserer neuen Folge. Es freut uns sehr, dass Sie wieder eingeschalten haben. Ja, ich bin froh, dass es dir wieder besser geht, Katharina, weil du hast ja wirklich die letzten 2 Wochen sehr gelitten. Ich bin froh, dass du wieder da bist und halb gesund bist.
Ich bin froh, dass ich sitze, weil stehen kann ich immer noch nicht wahnsinnig gut. Ja, reden wir mal über das Regierungsprogramm. Es gibt ja mittlerweile eines, lange hat es gedauert und da gibt es auch ein paar Kapitel bzw. Abschnitte über Arbeits- und Sozialrecht. Ich mache vielleicht einen kurzen Word-Rap dazu, aber vielleicht einleitend zu diesen Verhandlungen, die ja, ich glaube, jeder mitbekommen hat, die 2-mal geführt wurden. Also die Dreierkoalition hat ja zunächst einmal verhandelt und hat damals eigentlich im Wesentlichen das, was wir jetzt im Regierungsprogramm unter Arbeitsrecht finden, schon fertig verhandelt gehabt. Das heißt, jetzt in der 2. Runde ist eigentlich gar nicht mehr wirklich was Neues passiert in dem Zusammenhang. Da hat man sich dann, glaube ich, auf die anderen größeren Baustellen konzentriert, um da schnell jetzt zu einem Abschluss zu kommen. Ich darf sagen, dass ich bei der damaligen 1. Runde der Regierungsverhandlungen auch als Expertin 2-mal eingeladen war und am Tisch sitzen durfte mit den 3 verhandelnden nunmehr Regierungsparteien. Und es war vielleicht von der Dynamik her, damit man ein bisschen eine Idee hat, warum das jetzt so geworden ist, wie es ist, etwas schwierig, weil wir haben hier einerseits eine sehr alte Beziehung, die Sozialpartnerschaftsbeziehung. Das heißt, die ÖVP und die SPÖ sitzen sich hier ja dann auch an diesem Tisch mit den jeweiligen FunktionärInnen aus den jeweiligen Einrichtungen, Wirtschaftskammer, Wirtschaftsbund, ÖGB, Arbeiterkammer etc. gegenüber. Und da gibt es natürlich bestehende Dynamiken. Das kann man als Vorteil, als Nachteil sehen, aber es ist auf jeden Fall eine sehr, wie soll man sagen, eingefahrene Beziehung. Und dann mit den Neos eine Partei, die natürlich nicht Teil der Sozialpartnerschaft ist und aus meiner Wahrnehmung versucht hat, zumindest ein paar Impulse hier auch fürs Regierungsprogramm zu liefern, wobei vieles damals auch aus Zeitgründen, glaube ich, wegmoderiert wurde mit dem Hinweis darauf, dass man das sicher dann alles auf Kollektivvertragsebene ausmachen könne, was natürlich dann in einer Dreierkoalition ein bisschen unterschlägt, dass da ja jetzt eben noch eine dritte Partei dabei ist, die nicht an diesem Kollektivvertragstisch steht. Man hat zumindest in ein paar Punkten vielleicht ganz interessante Impulse gebracht. Die muss man allerdings schon sehr genau suchen, weil alles sehr auf der Überschriftenebene bleibt. Vielleicht beim Steuerrecht ganz interessant. Es soll weiter eine Privilegierung von Überstundenzuschlägen geben, steuerlich. Also man möchte hier Anreize schaffen für die Leistung von mehr Arbeitszeit. Das gibt es ja an sich schon, aber es soll anscheinend weiter ausgebaut werden. Details sind allerdings noch keine bekannt. Die steuerfreien Mitarbeiterprämien, die sich ja in der Praxis hoher Beliebtheit erfreuen sollen, von den Kollektivvertragsregelungen entkoppelt werden. Also derzeit brauche ich ja eine KV-Regelung, damit ich eben einen gewissen Betrag steuerfrei auszahlen kann. Das soll eben abgeschwächt werden, dieser Bezug zum KV. Steht allerdings unter Budgetvorbehalt, das Ganze. Wo man sich zumindest ansatzweise einigen konnte, war, dass man die Arbeitsmigration weiter regeln möchte. Also das Bedürfnis nach Fachkräften, nicht nur im Tourismus, sondern ganz generell in der österreichischen Wirtschaft, wird schon anerkannt und es findet sich dann an mehreren Stellen im Regierungsprogramm auch immer wieder ein Bekenntnis, dass man die Rot-Weiß-Rot-Karte weiterentwickeln möchte. Man möchte die Bürokratie ein bisschen eindämpfen, aber auch das alles sehr, wie soll man sagen, auf der Überschriftenebene und da wird abzuwarten sein, wie weit da dann tatsächlich Vereinfachungen kommen und ob man sich wirklich hier zu einer Ausweitung der Arbeitsmigration der Qualifizierten durchringen kann. Eine Sache, die sich auch noch bei den Steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Rahmenbedingungen findet, die ganz, ganz wichtig ist, ist, dass man sich einsetzen möchte für Vereinfachungen beim grenzüberschreitenden Homeoffice. Das ist, glaube ich, etwas, was viele, auch unsere Klienten, viele Unternehmen in Österreich berührt, dass man eben Mitarbeitende hat, die teilweise nicht in Österreich leben, sondern gerade im Grenzgebiet vielleicht eben in einem anderen EU-Mitgliedstaat oder auch sogar in einem Drittstaat und die allerdings von zu Hause aus Homeoffice machen, also von ihrem nicht österreichischen Wohnsitz aus. Und hier gibt es vor allem im Bereich des Steuerrechts bei der Betriebsstättenproblematik noch große Themen für die Praxis, denen möchte man sich zumindest annehmen. Ja, wenn man dann zum eigentlichen Arbeitsrecht kommt, ist es dann eigentlich schon wieder relativ dünn. Vielleicht werde ich hier mal die Sachen hervorheben, die teilweise schon bekannt sind und auch welche, die, glaube ich, noch niemand gehört hat. Also die Bildungskarenz wird reformiert. Da gab es eine große Einigkeit eigentlich zwischen allen drei Parteien, dass die einfach zu teuer war in ihrer alten Ausprägung und zu wenig zielgenau. Und ganz wichtig, sie darf nicht mehr im Anschluss an eine Babykarenz in Anspruch genommen werden. Es gab nämlich ganz generell einen großen Konsens bei den Verhandlungen, soweit darf ich aus dem Nähkästchen plaudern, dass man die Teilzeitquote runterbringen will, also mehr Vollzeitarbeit schaffen möchte. Man war sich über die Ursachen der Teilzeitarbeit, auch das darf ich sagen, absolut nicht einig. Aber zumindest in der Zielsetzung es zu verändern, waren sich alle einig. Und da ist eben die Abschaffung quasi einer Bildungskarenz in Anschluss an eine Babykarenz ein quasi Baustein hin, mehr Frauen in den Arbeitsmarkt zu bringen und auch mehr in Vollzeit zu bringen. Aber aus dem ergeben sich eben auch so, wie soll man sagen, vielleicht von außen etwas undurchsichtige Formulierungen wie Überprüfung des Mehrarbeitszuschlags auf seine Wirkung, weil man konnte beispielsweise sich faktisch einfach nicht darauf einigen, ob jetzt der Mehrarbeitszuschlag eher dafür sorgt, dass es mehr Teilzeit gibt oder ob er vielleicht eher auch für eine abschreckende Wirkung hat und eher Richtung Vollzeit dann quasi ein Anreiz ist. Also das wäre schön, wenn es dann auch wirklich diese Evaluierungen geben würde, dass man da hier wissenschaftlich ein bisschen mehr auch über die Teilzeitquote arbeiten kann. Ein ganz wesentlicher Punkt, der hier gebracht werden soll, ist, dass bei der ersten Anmeldung einer Teilzeitkraft auch das Stundenausmaß bei der Gebietskrankenkasse gemeldet werden muss. Das ist nämlich zu meiner großen Überraschung bislang anscheinend nicht der Fall gewesen. Und das wiederum ist ein Problem, weil die Datengrundlage über Teilzeitbeschäftigung in Österreich dadurch nicht besonders hoch ist und genau diese quasi Fragen, warum ist jetzt was eigentlich so, wie es ist, die ja Voraussetzungen dafür sind, dass man es ändern kann, die sollen evaluiert werden. Wir hoffen, dass das passiert. Eine Sache, die sich findet im Regierungsprogramm, mit der man vielleicht auf den ersten Blick nicht wirklich was anfangen kann, sind sogenannte Sandboxes. Sie stehen unter der Überschrift Arbeitszeit. Sandboxes oder Sandkiste auf gut österreichisch. Hier ist gemeint, dass man eine Art Pilotprojekt in unterschiedlichen Unternehmen schaffen kann. Also eine Art Übungs- und Experimentierraum auf der betrieblichen Ebene, wo Unternehmen für eine gewisse Zeit freigestellt werden von Regulierungen, also auch von der Anwendung gesetzlicher Bestimmungen, die nicht unionsrechtlich zwingend sind. Beispielsweise eben dem AZG und auch kollektivvertraglichen Arbeitszeitbestimmungen und sich auf der betrieblichen Ebene unter Einbindung der Belegschaftsvertretung hier beispielsweise Arbeitszeitmodelle selbst ausmachen können, die dann vielleicht nicht genau in den Schranken, die zum Beispiel das AZG vorgibt, funktionieren, sondern nur noch in den äußeren Grenzen der Arbeitszeitrichtlinie. Das kann also in verschiedene Richtungen gehen. Das kann, wenn man jetzt eher auf der Arbeitnehmerseite ist, vielleicht in Richtung 4-Tage-Woche oder Arbeitszeitverkürzung gehen. Das kann aber auch beispielsweise Arbeitszeitverlängerung bedeuten und andere Formen quasi von ungleicher Verteilung, die dann vielleicht nicht dem kollektivvertraglichen Durchrechnungsmodell entsprechen, sondern vielleicht saisonal oder anders gestrickt sind, mehr auf die Bedürfnisse des einzelnen Unternehmens hin orientiert. Also hier möchte man tatsächlich mal eine Art von Deregulierungsimpuls geben und es bleibt zu hoffen, dass dem ein schlauer Gesetzesentwurf folgt, auf Basis dessen dann solche Pilotprojekte gemacht werden können. Das wäre tatsächlich eine schöne Sache.
Aber wenn man das jetzt im Verhältnis zum leitenden Angestellten im Sinne des AZG sieht, ich nehme an, dass Arbeitszeitaufzeichnungen dann für derartige ArbeitnehmerInnen, von denen du gerade gesprochen hast, davon nicht ausgenommen sind im Sinne von
Es geht, glaube ich, einfach nicht, weil der EuGH das halt vorgegeben hat, ne, mit der Kommission ist operiöse Entscheidung 2018, glaube ich, ist eine komplette Vertrauensarbeitszeit. Die steht da zwar drin im Regierungsprogramm, aber die wird unionsrechtlich nicht zulässig sein. Also das muss man gleich wieder unter Vorbehalt stellen.
Ja.
Aber ich glaube, es geht eben vor allem um die Ausweitung quasi von Durchrechnungszeiträumen oder dass man eben hier irgendwie flexiblere, quasi unterschiedliche Verteilungen hat etc. Vielleicht ganz kurz noch zwei Sachen, die vielleicht auch für die Arbeitgeber durchaus interessant sind. Man war sich relativ einig, dass man Krankenstände, dass wir sehr hohe Krankenstände in Österreich haben und hat sich zumindest darauf einigen können, dass die Kontrolldichte durch die wahrscheinlich ÖGK, so wie es bislang ist, erhöht werden soll. Ob das jetzt durch Aufstockung von Personal bei der ÖGK passiert, wie sich's eine Seite gewünscht hat oder woher auch immer dann das Personal für diese Kontrollen kommen soll, ist noch ungeklärt gewesen nach meinem Kenntnisstand, aber auf jeden Fall hat man sich hier auf eine höhere Kontrolldichte geeinigt, weil man anscheinend schon die Vermutung hat, dass es auch einen gewissen Prozentsatz von Krankenstandsmissbrauch gibt. Und ein wirklich, muss man sagen, schöner Kompromiss, der gelungen ist, ist beim Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz, beim grenzüberschreitenden ArbeitnehmerInnen-Einsatz. Hier wurden ja zuletzt aufgrund eines EuGH-Urteils dann von der alten Regierung die Strafen deutlich gesenkt bei tatsächlicher Unterentlohnung. Das soll wieder etwas angepasst werden nach oben. Also es soll wieder mehr abschreckende Wirkung bekommen. Das war ein Wunsch der Arbeitnehmerseite. Auf Arbeitgeberseite hat sich der Wunsch dann durchgesetzt, dass man für also hochbezahlte und quasi nicht dumpingverdächtige Manager und ManagerInnen und Fachpersonal, das eben nach Österreich vielleicht auch nur kurzfristig kommt für Meetings oder Kongresse und so weiter, dass man hier die Bürokratie weiter entschärfen will und eben den, was ich immer Papierkrieg nenne, einfach ein bisschen runterfahren will, weil ja hier auch tatsächlich nicht wirklich so ein großes Risiko des Sozialdumpings besteht. Das heißt, materielles Dumping wird wieder teurer, also quasi die echte Unterentlohnung soll wieder unter stärkere Strafen gestellt werden, aber dafür soll gerade im Hochlohnsektor die Bürokratie zurückgefahren werden. Das ist ja ein sehr sinnvoller Kompromiss. Ja, soweit einmal. Also es sind jetzt keine großen Würfe drin zum Thema Digitalisierung, Nachhaltigkeit etc. Findet sich wenig bis gar nichts. Das ist nun mal so, wie es ist. Wir hoffen aber, dass zumindest mit den Impulsen, die da sind, vielleicht ein bisschen was Spannendes Neues kommt.
Ja, danke Katharina, dass du uns hier einen kurzen Einblick gewährt hast. Du hattest ja exklusive Informationen. Bevor wir direkt in den Deep Dive starten, noch ganz kurz eine wichtige Information für alle, die sich mit der Entgelttransparenz beschäftigen. Unser nächstes Business Breakfast findet am 15. April bei uns in der Kanzlei statt. Wir sprechen über die Entgelttransparenzrichtlinien, was das für Unternehmen bedeutet. Also jetzt gerne anmelden und dabei sein. Die E-Mail-Adresse verlinken wir Ihnen gerne in den Shownotes.
Ja, die Entgelttransparenzrichtlinie sollte auch rechtzeitig umgesetzt werden, damit sie dann Mitte 2026 in Kraft treten kann. Aber das findet sich nicht im Regierungsprogramm, weil das ja eine Selbstverständlichkeit sein sollte, dass man unionsrechtliche Richtlinien umsetzt. Heute beginnen wir mit einer neuen Reihe in unserem Podcast. Es geht um Beendigung von Arbeitsverhältnissen und das ist ein so großes Thema, dass wir es gar nicht auf einmal schaffen. Heute fangen wir mal mit dem Standardfall einer Beendigung an, nämlich der Kündigung.
Genau, fangen wir vielleicht direkt mit den Basics an. Was ist eigentlich eine Kündigung? Der Dienstvertrag muss eine Bestimmung enthalten, ob er eben befristet oder unbefristet abgeschlossen wird. Wird ein Dienstverhältnis befristet abgeschlossen, endet er mit Zeitablauf. Wenn ein Dienstvertrag auf unbestimmte Zeit abgeschlossen wurde, also ein unbefristetes Dienstverhältnis vorliegt, benötigt man für die Beendigung eines Dauerschulverhältnisses natürlich eine aktive Handlung, um das Dienstverhältnis zu beenden. Wir haben hier zwei Möglichkeiten. Zum einen sprechen wir von der ordentlichen Beendigung unter Einhaltung einer Frist und eines Termins und von der außerordentlichen Beendigung, das wäre die Entlassung bzw. auf Seiten vom Arbeitnehmer der vorzeitige Austritt. Heute sprechen wir im Podcast ausschließlich über die Kündigung und ich glaube, da haben wir sehr viel vor uns.
Ja, also eine Sache, die ganz oft überraschend ist, gerade für Arbeitgeber, die aus dem Ausland kommen, ist, dass in Österreich der Arbeitgeber grundsätzlich nicht verpflichtet ist, einen Grund für eine Kündigung anzugeben. Also wir haben einen Grundsatz der Kündigungsfreiheit und ein Arbeitgeber, der einen Dienstnehmer kündigen will, natürlich auch umgekehrt, muss keinen Grund angeben, sondern nur eben Frist und Kündigungstermin einhalten. Die Fristen und Termine finden sich im Angestelltengesetz, im § 20 Angestelltengesetz. Die Fristen sind abhängig von der Dauer des Dienstverhältnisses. Also bei einem Dienstverhältnis bis zu 2 Jahren beträgt die Kündigungsfrist 6 Wochen. Dann ab dem vollendeten 2. Dienstjahr 2 Monate. Nach dem vollendeten 5. Dienstjahr 3 Monate. Nach dem 15. Dienstjahr 4 Monate. Und nach dem 25. Dienstjahr 5 Monate. Kollektivverträge können solche Fristen natürlich auch verlängern. Und ich muss nicht nur die Frist einhalten, ich muss eben auch einen Kündigungstermin einhalten. Das ist, wenn vertraglich nichts anderes vereinbart ist, das Quartal. Das heißt, wenn im Vertrag nichts steht, dann ist es immer die Frist zum Quartal. Aber es können auch der Monatsletzte und oder auch der 15. eines jeden Monats vereinbart werden. Das heißt, ich kann bis zu 24 Termine pro Jahr vereinbaren. Und das wird üblicherweise in Dienstverträgen auch gemacht und muss aber auch für beide Seiten möglich sein.
Und was passiert, wenn der Arbeitgeber die Frist nicht einhält?
Dann spricht man von einer sogenannten fristwidrigen Kündigung. Wir haben in Österreich tendenziell die Idee, dass trotzdem das Dienstverhältnis beendet wird, dann auch zu dem falschen Termin. Aber der Arbeitnehmer kann dann eben, wenn die Kündigungsfrist nicht eingehalten wurde, hier einen Anspruch quasi auf Auszahlung des Entgelts, so wie wenn er zum richtigen Termin gekündigt worden wäre, bekommen. Sogenannte Schadenersatztheorie. Das heißt, er wird so gestellt, wie wenn er ordentlich gekündigt worden wäre. Aber rein technisch gesehen ist das Arbeitsverhältnis schon mit dem falschen Termin aus.
Ja, neben den Kündigungsfristen und Terminen stellt sich natürlich auch oft die Frage, ob die Kündigung selbst an eine bestimmte Form gebunden sein muss. Das Arbeitsvertragsrecht erlaubt den Parteien weitgehende Formfreiheit. Achtung, hier ein kleiner Disclaimer. Es gibt natürlich Ausnahmen, zum Beispiel bei Lehrlingsverträgen, ja. Grundsätzlich ist es aber so, dass eine Kündigung schriftlich oder mündlich ausgesprochen werden kann, wobei es häufig der Fall ist, dass Kollektivverträge Schriftform vorsehen und meistens auch in Dienstverträgen Schriftform für die Arbeitgeber- und die Arbeitnehmerkündigung vorgesehen ist. Das würde ich auch immer empfehlen, wenn wir auch Dienstverträge erstellen, dass hier Schriftform vereinbart wird. Das dient einfach lediglich den Beweiszwecken. Grundsätzlich ist so, dass im Hinblick auf die Formvorschrift und der Schriftlichkeit immer die Originalunterschrift gemeint ist. Das Ganze kann natürlich mit der sogenannten digitalen Signatur ersetzt werden. Dazu könnten wir eigentlich auch mal eine Podcast-Folge machen. Beim Schriftformgebot stellt sich auch oft die Frage, oder bekommen wir sehr oft die Frage, gilt das eigentlich auch, wenn ich mittels SMS oder WhatsApp-Nachricht kündige? Ist dadurch die Schriftform, die gefordert wird, erfüllt oder nicht? Grundsätzlich ist es so, dass eine WhatsApp-Nachricht im Hinblick auf eine Kündigung die Schriftform-Erfordernis nicht nachkommt.
Genau, relevant ist auch immer wieder, wann ist eine Kündigung überhaupt zugegangen? Also die Kündigung wird erst wirksam, wenn sie dem Arbeitnehmer zugeht oder auch dem Arbeitgeber, wenn der Arbeitnehmer kündigt, weil es eine einseitige empfangsbedürftige Willenserklärung ist. Das heißt, bei Arbeitgeberkündigungen muss ich sicherstellen, dass die Kündigung tatsächlich im Machtbereich des Arbeitnehmers ankommt. Das passiert üblicherweise durch den Einwurf in den Briefkasten oder eben eine Zustellung bei Einschreiben, also Übergabe durch den Postbeamten. Das heißt nicht, dass Zustellungen nicht möglich sind, wenn eben der Arbeitnehmer beispielsweise das jetzt nicht entgegennimmt. Gerade wenn jemand im Krankenstand ist oder im Urlaub oder eben schon mit der Kündigung rechnet, kann es sein, dass er ja einfach dem Briefträger hier die Tür nicht aufmacht und die Sendung nicht entgegennimmt. Wie komme ich jetzt dann dazu, dass ich trotzdem eine Kündigung zustellen kann?
Ja, weil du auch ganz kurz dazu noch angesprochen hast, Kündigung im Krankenstand, da besteht oft ein Irrglaube, dass man im Krankenstand nicht kündigen darf. Das stimmt nicht. Natürlich kann man auch ArbeitnehmerInnen im Krankenstand kündigen. Da gibt es keinen generellen Kündigungsschutz. Ja, und wie stelle ich jetzt fest, dass eine Kündigung zugegangen ist wirksam?
Genau, also ich muss davon ausgehen, dass die Erklärung zugegangen ist, wenn ich damit rechnen kann, dass unter normalen Umständen ein Brief eben in Kündigungsschreiben beim Arbeitnehmer angekommen ist. Ja, es geht nicht darum, ob er tatsächlich Kenntnis erlangt hat vom Erklärungsinhalt, sondern er muss die Erklärung in seiner Sphäre, in seinem Machtbereich bekommen. Das ist logischerweise, wenn ich es jemandem persönlich übergebe, in dem Augenblick, wo er es in der Hand Hand hat. Und bei Briefsendungen ist es so, dass man an aller Regel eben eingeschrieben die Briefsendung übergibt oder auch durch einen Boten. Und mit der Zustellung in den Hausbriefkasten beziehungsweise mit dem Hinterlegungsschein, der bei einem Einschreiber dann quasi im Briefkasten landet, beginnt mit dem ersten Tag der Abholfrist vom Postamt, ist dann diese Kündigung zugestellt.
Und was passiert, wenn ein Arbeitnehmer die Wohnadresse ändert in der Zwischenzeit?
Also in den meisten Verträgen haben wir eine Klausel drin, dass eine Änderung der Wohnadresse bekannt gegeben werden muss. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kann grundsätzlich die Kündigung an die zuletzt bekannte Wohnadresse zugestellt werden. Also wenn der Arbeitgeber nicht wissen musste oder auch nicht faktisch wusste, dass die Person dort gar nicht mehr wohnhaft ist.
Okay, danke. Beginnen wir vielleicht von vorne. Was muss der Arbeitgeber beachten, bevor er die Kündigung ausspricht? Betriebsverfassungsrechtliches Vorverfahren, was ist das?
Naja, das betrifft natürlich einmal nur Betriebe, die einen Betriebsrat haben. Wenn es den nicht gibt, dann ist hier kein besonderes Verfahren einzuhalten. Wenn es einen Betriebsrat gibt, dann ist der Betriebsrat zunächst von der Kündigungsabsicht zu verständigen. Das heißt, der Betriebsrat bekommt einmal zuerst die Mitteilung, bevor der Arbeitnehmer sie bekommt. Die Verständigung ist formfrei, aber normalerweise hat man in einem Unternehmen ein Formular dafür oder irgendeine vorgeschriebene E-Mail, die man dem Betriebsrat schickt, weil der Betriebsrat selber dann binnen einer Woche dazu eine Stellungnahme abgeben kann. Er kann auch eine Beratung verlangen und er kann entweder der Kündigung explizit zustimmen. Kann man sich vorstellen, dass das in der Praxis sehr, sehr selten passiert, weil das auch nicht der Rolle des Betriebsrats entspricht. Er kann einer Kündigung explizit widersprechen. Das passiert schon häufiger. Oder er verschweigt sich. Also er gibt einfach gar keine Stellungnahme ab und dann läuft diese Wochenfrist ab. Und dann ist eben quasi die Stellungnahme eine Nichtstellungnahme.
Das passiert am häufigsten, finde ich.
Ja, genau. Ja, wichtig ist dieses Vorverfahren und das, glaube ich, wissen soweit alle, die schon mal mit einer Kündigung zu tun hatten in einem Unternehmen, weil wenn ich das nicht einhalte, wenn ich zum Beispiel die Wochenfrist nicht abwarte und gar nicht schaue, ob der Betriebsrat sich noch äußert und dann gleich die Kündigung ausspreche, dann ist sie unwirksam. Also ganz eine harte Sanktion. Das heißt, diese Wochenfrist oder die Stellungnahme des Betriebsrats, wenn sie vorher kommt, jedenfalls abwarten und erst danach die Kündigung aussprechen.
Ja, ein weiteres großes Thema im Zusammenhang mit der Kündigung ist der Kündigungsschutz. Im Arbeitsrecht unterscheiden wir zwischen dem allgemeinen und dem besonderen Kündigungsschutz. Der allgemeine Kündigungsschutz gilt in Betrieben mit mindestens 5 ArbeitnehmerInnen und ermöglicht es, eine Kündigung anzufechten, wenn sie sozial ungerechtfertigt ist, also sozialwidrig ist oder aufgrund eines verpönten Motivs erfolgt ist. Die Arbeitnehmer können die Kündigung so wegen Sozialwidrigkeit und oder wegen verpönten Motiv anfechten. Das heißt, das kann man natürlich auch verbinden. Daneben besteht auch die Möglichkeit einer Anfechtung der Kündigung wegen Diskriminierung zum Beispiel. Aber fokussieren wir uns heute mal auf die Sozialwidrigkeit und auf das verpönte Motiv. Die Voraussetzung für die Anfechtung wegen einer Sozialwidrigkeit ist, dass eine mindestens 6-monatige Beschäftigung im Betrieb und eine sogenannte wesentliche Interessensbeeinträchtigung des Arbeitnehmers. Eine solche wesentliche Beeinträchtigung liegt vor, wenn der betroffene Arbeitnehmer durch die Kündigung Nachteile drohen, welche größer sind als jene, die mit der Kündigung zwangsläufig verbunden sind. Wie schaut man sich das Ganze an? Also in einem Kündigungsanfechtungsverfahren wegen Sozialwidrigkeit wird grundsätzlich ein berufskundliches Sachverständigengutachten eingeholt. Die Einholung dieses Gutachtens wird normalerweise vom Arbeitnehmer beantragt, weil er auch beweispflichtig dafür ist, dass die Kündigung sozialwidrig ist. Häufig ist es aber auch der Fall, dass der vorsitzende Richter das Ganze amtswegig etwas einleitet und den Auftrag erteilt, dass ein Gutachten eingeholt wird. Der Gutachter beurteilt dann, binnen welcher Zeit der betroffene Arbeitnehmer einer Beschäftigung wieder erlangen wird und ob er mit Gehaltseinbußen rechnen muss. Dazu gibt es schon Rechtsprechung, wobei man sich das Ganze natürlich immer im Einzelfall ansehen muss, aber grundsätzlich spricht man oder geht man davon aus, dass die Kündigung sozialwidrig ist, wenn die Arbeitsplatzsucht dauert ca. 8 Monate beträgt und eine Gehaltseinbuße von ca. 20% vorliegt. Bitte da aber Achtung, es ist natürlich so, dass im Hinblick auf die Sozialwidrigkeit auch andere Faktoren eine Rolle spielen, zum Beispiel das Einkommen des Ehegattens, dann ob Kreditverbindlichkeiten bestehen, ob Sorgepflichten bestehen. Das bedeutet, das Gericht nimmt dann zur Prüfung der Sozialwidrigkeit, weil das ist eine rechtliche Beurteilung. Das muss man sich so vorstellen, dass ein berufskundlicher Sachverständiger im Gutachten nicht formuliert, die Kündigung ist sozialwidrig, sondern das ist natürlich dann Aufgabe des Gerichts.
Ja, die Sozialwidrigkeitsanfechtung ist so ein bisschen der Standardfall. Darf man sich eben auch nicht wundern in Österreich, dass viele, viele Kündigungen einfach einmal standardmäßig angefochten werden. In dem Zusammenhang vielleicht auch ganz interessant, dass Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen hier in aller Regel auch kostenlos Rechtsschutz für diese Form des Verfahrens, nämlich durch die Arbeiterkammer bereitgestellt bekommen und daher auch kein großes Kostenrisiko haben. Es gibt eben auch keinen Kostenersatz in den ersten beiden Instanzen. In diesem Verfahren, also das Risiko quasi für die Arbeitnehmer ist überschaubar und das führt dazu, dass der allgemeine Kündigungsschutz eigentlich sehr häufig in Anspruch genommen wird. Etwas seltener, aber auch nicht ganz selten sind auch Kündigungsanfechtungen wegen eben verpönten Motiven. Ist hier ein Katalog im Gesetz von quasi Motiven, wegen denen man nicht gekündigt werden darf. Da fallen eben so Sachen drunter, wie beispielsweise die Teilnahme an einer, also die Mitgliedschaft bei einer Gewerkschaft oder solche Dinge. Aber ich glaube, der Hauptanfechtungsgrund in dem Zusammenhang ist der, dass ein Arbeitnehmer sagt, dass er gekündigt wurde, weil er nicht offenbar unberechtigte Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis geltend gemacht hat. Das klingt jetzt sehr abstrakt, was kann man sich darunter vorstellen? Beispielsweise ein Arbeitnehmer, der sich gemobbt fühlt und quasi hier auf die Einhaltung der Fürsorgepflicht pocht bei seinem Arbeitgeber oder jemand, der seine Arbeitszeitaufzeichnungen nicht erhalten hat und eben geltend macht, dass man ihm die übermittelt oder sonstige Ansprüche während laufenden Arbeitsverhältnisses geltend macht und dann aus Sicht des Arbeitnehmers als Reaktion darauf eine Kündigung erhält. Das ist quasi die Motivwidrigkeitsanfechtung.
Es gibt auch häufig noch sogenannte ergänzende Motivanfechtungsgründe, zum Beispiel, wenn Arbeitnehmer, die sich in Altersteilzeit befinden, gekündigt werden aufgrund der Altersteilzeit. Das gibt es beispielsweise auch bei Bildungskarenz, wenn MitarbeiterInnen in Bildungskarenz sind und dann glauben, sie werden gekündigt aufgrund dessen, dass sie sich in der Bildungskarenz befinden. Das müssen sie dann auch bei Gericht beweisen. Und weil wir gerade von Beweisen sprechen, gibt es im Zusammenhang mit dem verpönten Motiv eine Beweiserleichterung?
Ja, also ich muss dieses Motiv eben nur glaubhaft machen in der ersten Stufe als Arbeitnehmer. Das heißt, ich muss nicht den vollen Beweis erbringen und der Arbeitgeber muss dann quasi beweisen, dass es einen anderen Grund gibt für die Kündigung. Also im Ergebnis, wir haben ja am Anfang gesagt, die Kündigung in Österreich ist begründungsfrei, aber gerade weil ich eben mit Anfechtungen wegen Sozialwidrigkeit oder Motivwidrigkeit doch auch rechnen muss, sollte ich mir schon Gedanken machen als Arbeitgeber schon vor Ausspruch zur Kündigung, welche Gründe ich denn dann in so einem Verfahren tatsächlich anführen kann, die eben nicht motivwidrig sind. Gerade im Zusammenhang mit der Sozialwidrigkeit ist es so, dass die Hürde durch die Arbeitnehmer ja durchaus schnell genommen wird. Vor allem, wenn der Arbeitsmarkt jetzt auch wieder schlechter ist, dann erhöht sich natürlich auch die Dauer der Arbeitsplatzsuche. Das heißt aber nicht, dass Arbeitnehmer automatisch quasi so ein Sozialwidrigkeitsverfahren gewinnen, sondern es ist dann Sache des Arbeitgebers, entsprechende schwerwiegendere Gründe geltend zu machen. Und das können entweder personenbezogene Gründe sein oder betriebsbedingte. Personenbezogene, das sind quasi disziplinäre Gründe. Also wenn jemand sehr schlecht arbeitet, wenn jemand Weisungen nicht befolgt, laufend zu spät kommt, unfreundlich am Arbeitsplatz ist, das wären so ganz klassische personenbezogene Gründe. Die sind natürlich vom Arbeitgeber dann auch zu beweisen. Das ist in der Praxis oft sehr unangenehm, weil dann müssen andere Kolleginnen und Kollegen Aussagen gegen die gekündigte Person, wie unangenehm sie war, wie schlecht sie gearbeitet hat. Solche Verfahren gibt es, nicht selten, aber es ist nicht unbedingt wahrscheinlich der angenehmste Prozessstandpunkt. Einfacher tut man sich aus meiner Wahrnehmung mit betriebsbedingten Gründen.
Bei der betriebsbedingten Kündigung, die natürlich auch der Arbeitgeber dann in einem möglichen Verfahren ins Treffen führen muss, geht es darum, dass beispielsweise der Arbeitsplatz des Arbeitnehmers wegfällt oder beispielsweise kommt es zu einer Betriebsstilllegung, dann ist der Arbeitsplatz einfach nicht mehr vorhanden. Da ist natürlich dann der Arbeitgeber beweispflichtig, dass dieser Arbeitsplatz nicht mehr besteht. Was häufig der Fall ist, aber kaum durchdringt bei Gericht, ist zum Beispiel ein geforderter Sozialvergleich auf Seiten vom Arbeitnehmer. Das kann man bei der betriebsbedingten Kündigung manchmal erwarten bei einem Verfahren, wobei ich hatte da zuletzt auch ein Verfahren im Hinblick auf eine betriebsbedingte Kündigung. Der Vorsitzende Richter meinte, dass ein Sozialvergleich in 20 Jahren erst einmal stattgegeben hat. Ja. Was ist ein Sozialvergleich? Vielleicht ganz kurz zur Erklärung. Gern du, Katharina, wenn du magst.
Naja, Voraussetzung ist einmal, dass der Betriebsrat widerspricht, ne? Und dann muss der Arbeitnehmer eine Person quasi nominieren, von der er sagt, dass sie geeigneter ist für die Kündigung. Also dass das betriebsbedingte Ziel, das der Arbeitgeber verfolgt, auch dadurch quasi erreicht werden könnte, dass eine andere Person gekündigt wird als die Person, die jetzt konkret gekündigt ist. Wie gesagt, ich habe praktisch noch nie einen Sozialvergleich erlebt, weil das ja darauf hinausläuft, dass die Person, die gekündigt wurde, eine andere Person namentlich nominieren muss, die dann statt ihr gekündigt werden soll. Das habe ich jetzt in über 20 Jahren noch gar nicht erlebt, muss ich sagen.
Ja, ich habe es vor kurzem erlebt und es ist wirklich eigenartig, weil der betroffene Arbeitnehmer tatsächlich 10 andere ArbeitnehmerInnen beantragt hat, sogar als Zeuge, dass sie das nicht so hart trifft wie ihn selbst, was natürlich höchst unangenehm ist, sollte man glauben. Ja,
ja, vor allem die Kündigungsanfechtung läuft darauf hinaus, dass ich dort wieder arbeiten will und ich, also Employee of the Year wäre ich wahrscheinlich dann nicht mehr fair.
Ja, dann haben wir auch noch den besonderen Kündigungsschutz. Ich glaube, Katharina, da machen wir eine eigene Podcast-Folge dazu, weil das würde heute, glaube ich, den Rahmen sprengen.
Ja, dann machen wir nächstes Mal den besonderen Kündigungsschutz. Vielen Dank fürs Zuhören und bitte bleiben Sie uns gewogen.
Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.